Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Vier Wochen sind rum in der NFL. Woche 4 haben wir hinter uns. Zumindest fast. Heute Abend gibt es noch zwei Spiele, auf die wir natürlich auch schauen werden in dieser Folge. Moon Talk. Das ist Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aber zuerst schauen wir natürlich auf die Spiele von gestern. Wir schauen auf die Spiele von Sonntag und so langsam nach einem Monat NFL-Saison, finde ich, zeichnet sich ab, vor allem welche Teams ja wahrscheinlich nicht um die Playoffs mitspielen werden, die jetzt nicht unbedingt besonders kompetitiv sein werden. Also die Patriots sind ja gut reingestartet mit ihrem Auftaktsieg. Mhm. Jetzt sehen sie immer mehr danach aus, was man vor der Saison erwartet hat. Wir werden über die Browns sprechen müssen, früher oder später, ausführlicher, weil eine der größten Enttäuschungen der Saison bislang. Die Raiders zum Beispiel, die haben zwar gewonnen, aber wie zielgerichtet kann man mal wieder auf eine Durchschnittssaison steuern? Das ist wirklich beeindruckend. Die Rams ohne Playmaker, solange sie Puka Nacua und Cooper Kupp nicht haben, wird es wirklich schwer, Siege zu holen, egal wie gut Matthew Stafford spielt. Und die Cardinals sind, ich würde mal sagen, defensiv haben wir eh wenig erwartet, aber vor allem auch offensiv von 100 auf 0 gegangen.
Ja, komplett. Also ich frage mich bei den Cardinals schon sehr, ob wir diese Offensive einfach überschätzt haben. Nicht in ihrem High-Ceiling-Potenzial. Ich glaube, das ist immer noch da. Aber eben einfach, was die Konstanz angeht. Weil letztlich, wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen die Rams.
Von Potenzial zu sprechen, nachdem wir es gesehen haben. Also, wir wissen ja, was sie können,
ja,
theoretisch,
also,
weißt du? Also,
okay,
es ist ja nicht mehr theoretisch, es ist schon praktisch
geschehen. Also, reines Ceiling quasi.
Ja, das Ceiling ist existent.
Ja. Genau, aber ansonsten, also auch Woche 1 gegen die Bills, das war letztlich eine gute Halbzeit. Und selbst die erste Halbzeit war sehr, sehr viel Kyler Murray, der Plays rettet. Also der per Scramble irgendwie ein Play, was nicht funktioniert hat, rettet, der am Boden irgendwie außerhalb von der Play-Struktur nochmal einen First Down rausholt. Und zweite Hälfte ging da ja auch schon eigentlich nichts. Also ich glaube, die Cardinals-Offense haben wir ein bisschen überschätzt. Vor allem haben wir sie sehr überschätzt, was die Konstanz angeht. Und die Defense ist halt einfach, also ja, komplett ohne Pass Rush kannst du einfach nicht bestehen in der NFL. Und das sehen wir gerade eindrucksvoll. Aber ich habe mir diesen übergreifenden Take auch aufgeschrieben aus dieser Woche. So, Arbeitstitel, wir wissen noch nicht, wer wirklich gut ist, aber wir wissen, wer nicht gut ist. Und da bin ich eigentlich bei all den Teams, die du gerade genannt hast, bin ich da auch dabei. Das zeichnet sich relativ klar ab, dass es trotzdem ein großes Mittelfeld irgendwie gibt, so eine graue Masse in der Mitte. Das ist, glaube ich, jedes Jahr so. Ich finde, so langsam kann man anfangen zu unterscheiden, welche Teams sehen gut aus, auch wenn wir vielleicht noch nicht allen davon vertrauen. Aber eben insbesondere, welche Teams sehen nicht gut aus. Und da sind also Browns, Raiders, diese beiden Teams aus dem Spiel würde ich hier nennen. Cardinals habe ich mir auch aufgeschrieben. Panthers, auch wenn sie ein bisschen Leben jetzt wieder haben, auch wenn die Offense jetzt wieder besser aussieht. Aber auch die Panthers werden kein gutes Team mehr sein dieses Jahr. Patriots, glaube ich, irgendwann müssen wir über die Quarterback-Situation da sprechen. Und ja, Jacksonville haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen.
Ja, die habe ich jetzt mal ausgeklammert. Die haben von uns genug auf den Deckel bekommen. Wem wir mehr vertraut haben, war den Buffalo Bills. Die haben im Sunday Night Game gegen die Baltimore Ravens überraschend deutlich verloren. Die Ravens gewinnen 35-10. Das war eine Überraschung, weil die Bills waren für uns beide der Favorit. Ich glaube ja nicht für die Buchmacher. Ich weiß nicht, ob sich das noch geändert hat.
Nee, es war relativ eng, aber es war, glaube ich, Ravens mit 2 Punkten oder sowas Favorit.
Ja, und um dich da zu zitieren, du hast noch gesagt, wenn ich einer Mannschaft vertraue, dann den Bills. Die Bills-Defense hatte nicht ihren besten Tag und das Spiel ging von Anfang an in Richtung der Ravens, nachdem die mit ihrem allerersten Play einen 87-Yard-Touchdown von Derrick Henry bekommen haben, der eh ein Monsterspiel hatte und monstergut aussah in diesen schwarzen Ravens-Jerseys. Ihm das gut. Aber es passt perfekt ins Bild dieser NFL-Saison, finde ich, dass man selbst der bisher besten Offense, nach 3 Wochen den Zahn ziehen kann, wenn du ihnen den Plan A wegnimmst. Wir haben genau darüber gesprochen. Ja. Man muss den Bills diese Underneath-Räume wegnehmen. Und Das haben die Jaguars vor allem letzte Woche nicht hinbekommen. Deswegen haben wir so ausführlich darüber gesprochen. Und die Ravens haben es perfekt umgesetzt. Mhm. Die hatten so viele Spieler, das ist mir von Anfang an, von dem ersten Drive aufgefallen, die hatten so viele Spieler in diesem Bereich kurz hinter der Line of Scrimmage, in diesem Underneath-Bereich, in diesem Bereich, wo Kincaid, James Cook, Shakir alle hauptsächlich unterwegs sind, die besten Playmaker der Bills. Kincaid hatte ein paar Plays zu Beginn, ja, aber es war immer jemand in der Nähe. Josh Allen hat die Bälle angebracht und wenn er sie angebracht hat, dann war aber jemand da und dann gab es schnell einen Tackle. Und ich glaube, ich habe es auch in der Folge gesagt, wenn ich Defensive Coordinator wäre, würde ich es genauso machen und sagen, komm, Josh Allen, dann zeig mal, wie du uns tief schlagen kannst. Den Arm hast du dafür, aber hast du auch die Receiver. Mhm. Und ja, es gab dieses eine Magical Play von Josh Allen tief. Ich glaube, auf Shakir war es. Ja. Aber ansonsten haben sie es eben nicht hinbekommen, die Ravens dann tief zu schlagen. Und schon sah die Offense dann gar nicht mehr so gut aus.
Die Ravens haben eben die Sachen weggenommen bzw. attackiert, wo die Bills am ehesten angreifbar sind. Ich hatte ja auch gesagt, wenn das eine, was ich eben offensiv für die Ravens sehe, ist das Run-Game. Wenn sie das hinkriegen, dann können sie das gewinnen. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann glaube ich, können sie es nicht gewinnen. Und mein Punkt bei den Bills war ja immer so in dem Gesamtbild, stabile Offensive Line, stabile Defensive Line, Josh Allen und gute Playcaller auf beiden Seiten. Und gestern einfach wurden sie defensiv vom Run-Game aufgefressen. Und offensiv, Next-Gen-Stats hat die Ravens mit einer Pressure-Rate von über 44% im Pass-Rush in dem Spiel. Das ist mit weitem Abstand der Höchstwert, den die Bills bisher dieses Jahr zugelassen haben. Bills konnten am Boden nichts machen. Klar, irgendwann der Gamescript dann auch einfach so, dass du vom Run-Game weggehen musst. Aber Allen musste eben schon, eigentlich auch das von Anfang an, musste der dauernd irgendwie noch Sachen kreieren. Dieser Wurf zu Shakir, der das ist natürlich ein unfassbarer Wurf. Da habe ich ein absurdes Stat auch dazu gesehen. Josh Allen ist bei Würfen, wenn er maximal ein Yard noch Abstand zur Sideline hat. Also, ne, stellt euch einen Quarterback vor, rennt Richtung Sideline, wirft den Ball noch irgendwie, versucht noch irgendwie einen Receiver zu treffen. Bei solchen Würfen ist er 6 von 7 für 118 Yards und 3 Touchdowns in seiner Karriere. Seit Josh Allen in der NFL ist, also seit 2018, der Rest der Liga ist 1 von 16 bei solchen Würfen. Also nicht nur, dass Josh Allen die in einem absurd hohen Maß versucht, er trifft sie auch in einem absurd hohen Maß. Aber das sind ja eben wirklich Highlight-Plays und es war ansonsten offensiv total zäh. Also das ist jetzt ein bisschen Overreaction-like, aber in solchen Spielen, in denen das Run-Game nicht funktioniert, in denen dieses Klein-Klein-Ball-Verteilen extrem schwer gemacht wird, da fehlt dann halt einfach noch der Nummer-1-Receiver, der dann nochmal so ein
genau
Spiel an sich reißt.
Ich finde, da haben wir es in der Preview wirklich genailed diesmal. Mhm. Es ist im Prinzip genauso gekommen, wie wir es ja nicht erwartet haben. Ich habe erwartet, dass die Ravens das nicht ganz so gut hinbekommen, das wegzunehmen. Beziehungsweise die Bills es besser umgesetzt bekommen, auch gegen die Ravens. Mhm. Aber es ist ja genau das eingetreten, was man quasi im Worst Case aus Bills-Sicht befürchten konnte. Was passiert, wenn wir so nicht den Ball bewegen können, wie wir es in den ersten drei Wochen gemacht haben? Und dann ist es halt wieder die alte Leier, das, was wir bei den Saints beispielsweise gesagt haben und schon bei vielen anderen Teams in der Vergangenheit. Was passiert, wenn man Plan A wegnimmt? Und dann zeigt sich eben doch, dass ein Keon Coleman noch nicht die klare Nummer eins ist, dass er noch nicht dieser Playmaker ist, den sie gestern gebraucht hätten in manchen Situationen. Hatte auch ein starkes Play, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann braucht es halt dann so ein absurdes Play von Josh Allen, wie er gefühlt schon fast im Aus ist und dann noch quer über den Platz da diesen Ball über, ich weiß nicht, 40 Yards donnern oder 50, was das war. Ich glaube, 50 war es am Ende. Vielleicht ist er noch ein paar Schritte gelaufen, habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber ansonsten gab es ja wenig. Also ich glaube, der längste Run waren 8 Yards. Und das ist dann halt eben diese Explosivität in diesem Bereich des Feldes, der dir dann fehlt.
Ich würde ein bisschen zur Ehrenrettung der Bills auf uns sagen, dass ich fand, die Ravens, also zum einen, die Ravens Defense ist einfach unfassbar gut gemacht hat, aber ich fand auch, sie haben eben nicht nur Plan A weggenommen, sondern sogar mehr als das, weil ja nicht nur das Quick Game nicht wirklich konstant da war, sie auch den Run weggenommen haben und selbst wenn die Bills vielleicht versucht hätten oder das versuchen wollten, vertikal zu gehen, das hat der Pass Rush einfach nicht zugelassen.
Ja, also das stimmt.
Ich fand, es waren schon ein paar mehr Sachen und unterm Strich steht dann aber, der Spielraum für Fehler ist einfach unfassbar klein dann für eine Offense. Genau. Also kannst du eigentlich, nimm direkt den ersten Drive, wo sie Dritter und Zwei haben, kurz vor der 50. Allen verzögert gut, bis der Crosser aufgeht, muss dir dann aber halt leicht um den Verteidiger rumwerfen. Also ein schwieriges Play, schwieriger Catch auch, den Kincaid machen kann, aber er macht ihn halt nicht und dann puntest du. Nächster Drive, wo sie das Field Goal kicken, kassierst du zwei Holding-Strafen, die sie dann halt eben nicht kompensieren können. Beim Drive danach erst schafft Cook 2. und 3 am Boden nicht und dann 3. und 1 wieder sofort Druck auf Allen. Der bringt den Ball zwar noch weg, aber ist ein bisschen zu hoch, deswegen muss ich glaube, Knox war es, hochspringen. Und als er dann runterkommt, kann er sich nicht mehr rechtzeitig drehen, kommt nicht mehr über die Line fürs First Down. Und so hat sich das durchs ganze Spiel gezogen. Ich fand Allen in Summe eigentlich auch ehrlich nicht schlecht. Er hätte einen Pick haben müssen im zweiten Viertel, wo er den in den Rücken von seinem Receiver wirft, quasi direkt auf den Verteidiger. Aber Allen hat aufs Spiel gesehen einfach auch echt wenig Hilfe bekommen.
Ich glaube, er hätte 2 sogar haben können. Also Nate Wiggins, habe ich mir zumindest notiert, hätte 2 Interceptions haben können. Stimmt,
es gab noch mal später eine Szene.
Ja, genau. Die fand ich sogar noch offensichtlicher. Da hat Nate Wiggins einen richtigen Drop gehabt.
In Summe einfach hast du eine Offense hier. Die Bills hatten 12 First Downs und knapp über 4 Yards pro Play. Die Ravens, da können wir auch mal zur anderen Seite kommen, die Ravens hatten fast doppelt so viele First Downs und doppelt so viele Yards pro Play.
Ganz kurz noch eine Sache zur Ravens Defense, weil das fand ich sehr, sehr gut dann umgesetzt. Irgendwann, als sie dann in Führung waren, weit in Führung waren und sie wussten, die Bills müssen jetzt, also sie können, ja, die könnten jetzt hier ihr Underneath Quick Passing Game aufziehen, das wird dann aber nicht mehr reichen, weil sie einfach zu viel Zeit damit brauchen. Und dann sind sie immer schrittweise, haben sie mehr Cushion gegeben, also haben sie immer ein bisschen mehr Platz gelassen und dadurch waren dann halt aber auch diese tiefen Bälle nicht mehr so möglich. Sie hätten es dann über die kurzen Bälle vielleicht lösen können und vielleicht auch den Ball am Boden besser bewegen können, aber es war einfach viel zu spät. Aber ja, Ravens Offense auf der anderen Seite, ich finde, die haben genau so gespielt, wie die Bills gerne gespielt hätten. Also mit einem guten Run-Game, mit sehr, sehr guten Run-Game in dem Fall, sieht natürlich auch gut aus, wenn Henry da so 1-2 Monster-Runs hinlegt. Aber auch das Underneath-Passing-Game war ja bei den Ravens da. Beziehungsweise die Pässe auf die Running Backs mit Henry und Hill vor allem. 6 Catches, beide Running Backs mit Receiving-Touchdowns. Aber es war halt genau das, also den Ball gut laufen und dann hin und wieder die Räume dahinter im Passspiel nutzen. Lamar Jackson musste nicht viel passen, hat nicht viel gepasst. Aber wenn, dann hatte er halt offene Receiver, die Bills nicht hatten.
Ja, ich habe tatsächlich von der Ravens Offense bisher jeden Snap gesehen diese Saison. Und ich hatte das in der Preview auch gesagt. Ich denke, dass diese Offense das Run-Game mehr braucht, als ich es vor der Saison erwartet hatte. Mhm. Was letztlich auch nur eine nette Umschreibung dafür ist, dass ich dem Passing-Game noch nicht ganz traue, vor allem dem Passing-Game für sich betrachtet.
Ja.
Mit dem im Hinterkopf dann zu sehen, was sie hier gegen die Bills gemacht haben. Gegen, wie gesagt, eigentlich eine gute Bills-Front. Die waren in den ersten 3 Spielen der Saison stark. Das macht den Floor und auch die Prognose so viel sicherer erstmal, was die Ravens angeht. 34 Runs, 271 Yards, 8 Yards pro Run, 131 Rushing Yards over Expectation seit Next Gen Stats das tracked, also seit 2018 ist das 9. beste Rushing-Spiel für eine Offense. Und klar, du hast schon gesagt,
es waren halt 2 oder 3 super lange Henry-Runs und ein 87-Yard-Run, der lässt eine Statistik dann immer sehr gut aussehen, egal wie gut oder schlecht das Run-Game war.
Aber den musst du ja auch erstmal machen.
Natürlich. Und ganz ehrlich, also, das sieht immer nicht so schnell aus bei Derrick Henry. Das kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Aber dass der Mann in diesem Alter, wo andere Running Backs gar nichts mehr auf die Kette bekommen. Ich weiß nicht, wie viel unterscheiden Zeke Elliott und Derrick Henry sich im Alter? Vielleicht ein paar Jahre?
Das überhaupt. Nee, ist Elliott, ja, doch, ja.
Elliott ist 29.
Ein Jahr, glaube ich, ein Jahr oder so.
Aber trotzdem, was ich sage, worauf ich hinaus will, ist, Henry ist ein Jahr älter sogar.
Ja, Henry ist älter, ach so.
Ja.
Das ist anders, aber ja, krass.
Genau, eben, deswegen. Also, es unterstützt eigentlich meinen Punkt. Henry ist 30, Elliott ist 29. Wie der Secondary der Bills wegläuft, über fast das komplette Spielfeld, finde ich absolut beeindruckend. Der Mann ist bombenmäßig in Form.
Über 21 Miles per Hour bei dem Run gehabt. Das ist auch der längste Rushing
Touchdown in der Ravens Gewicht
eben. Ja, genau, mit seinem Gewicht. Das ist halt so, wenn Xavier Worthy das macht.
Genau, klar.
Sind es halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel ist Worthy wiegt, wie viel wiegt der weniger? 50 Pfund oder sowas?
Das kann ich dir gleich sagen, kein Problem. Irgendwas
in der Richtung, vielleicht sogar mehr. Es sind, glaube ich, sogar mehr als 50. Ja, vielleicht sind es 50. Der längste Rushing Touchdown in der Geschichte der Ravens. Und dann sieht man eben, wie diese Offense aussehen soll. Lamar war sehr effizient als Passer. Aber eben, wie ich es eingangs gerade gesagt habe, mit dem Passspiel mehr als Komplementärteil zum Run-Game und nicht umgekehrt. Lamar hatte 13 Completions in dem Spiel, 9 davon waren First Downs und er hätte eine Completion und einen First Down ja noch mehr gehabt, wenn Mark Andrews nicht den Ball komplett offen einmal gedroppt hätte.
Mal wieder kein Catch.
Ja, in dem Fall halt aber auch, muss man sagen, selber schuld.
Ja, ja.
Da waren ein paar gute Bälle auch dabei. Er hat auf Likely einmal einen tiefen Crosser, den er mit Touch reinlegt zwischen Verteidiger. dieser Strike zu Aguilar über die Mitte bei dritter und lang für einen First Down. Aber ich mochte es auch, wie sie die Bills attackiert haben. Also dieses, wenn die Bills dann in ihren Too-Deep-Coverage sitzen, dass sie diese horizontalen Pässe anbringen, gegen leichte Boxes, dann Vorblocker aber vor den Passcatcher konstant bringen. Dieser Touchdown-Pass auf Henry mit der Ricard-Motion nach links, ganze Line blockt nach links und Likely's Route geht nach rechts und er wird dann quasi der Vorblocker für Henry. Oder auch der Justice-Hill-Touchdown. Das war quasi eine Wheel-Route aus dem Backfield. Und er lässt halt diesen Linebacker komplett stehen. Ich finde, Hill generell ist ein super Komplementär auch zu Derrick Henry. Ich meine, da muss man fairerweise auch sagen, die Bills spielen mit ihrem dritten, vierten Linebacker, haben ihren Slot-Corner nicht. Gerade in dem Bereich dann des Feldes, wenn wir über das Underneath-Passing-Game reden, da sind sie halt auch sehr angeschlagen gerade. Aber das war, so stellen sich die Ravens ihre Offense, glaube ich, am Whiteboard jede Woche vor.
Was hattest du gesagt? Was schätzt du, wie viel Pfund Unterschied zwischen Xavier Worthy und Derrick Henry?
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas so um die zwischen 50 und 60?
82.
Oh, okay.
Also zumindest, was ich hier finde, 247 Pfund, umgerechnet ungefähr 112 Kilo. Derrick Henry, Xavier Worthy, 165 Pfund, stimmt, 75 Kilo.
Ja, stimmt, der ist ja nur 165.
Ja. Das ist ein halbes Hemd, du.
Ja, aber schnell.
Sehr schnell, Derrick Henry aber auch. Mhm. Ja, und es war ganz wichtig für die Ravens, dass sie dieses Topspiel hier gewinnen, weil jetzt steht man deutlich besser da. Jetzt steht man 2-2, die Bills immerhin noch 3-1, aber die Ravens, wenn sie es verloren hätten, mit 1-3, ja, hätte nicht gut ausgesehen. Deshalb, die Ravens sind wieder absolut in der Verlosung, solange sie laufen können.
Und jetzt diese Division ja auch, da haben wir auch drüber geredet, Pittsburgh wird nicht so weiter gewinnen. Jetzt haben sie gestern auch ihr erstes Spiel verloren. Die Bengals sind langsam gestartet. Die Browns sehen wie ein komplettes Trainwreck aus. Also diese Division ist noch völlig offen und die Ravens wirken auf mich mal wieder wie das beste Team. Ja.
Gehe ich mit, kommen wir zur NFC North. Da gab es ein direktes Duell zwischen den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings. Und die Vikings bleiben tatsächlich ungeschlagen, stehen 4-0. Nach einem 31-29 Sieg gegen die Packers. Das klingt nach einem engen Spiel, war es faktisch auch, wurde es aber erst, vor allem dann im vierten Viertel. Das ist ein Spiel, das kannst du wirklich in zwei Halbzeiten unterteilen. Erste Halbzeit nur Vikings, zweite Halbzeit nur Packers, mehr oder weniger, ganz vereinfacht gesagt. Aber den Gamescript kannst du eigentlich mit Blick auf die Offense der Vikings erzählen. Die Vikings Offense, die ersten vier Possessions, Touchdown, 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 Three and Out, Touchdown. Dann steht's 28-0. Danach die Vikings Offense, Punt, abgekniet, Interception, Four and Out, Three and Out, Fumble, Field Goal, Three and Out, Turnover on Downs, abgekniet.
Mhm.
Das ist das Spiel.
Ja, und ich find's gut, dass du es so eingeleitet hast, weil ich hätte in indirekter Art und Weise oder auf andere, aus einem anderen Blickwinkel an den Punkt genau angeknüpft. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, und ich hatte jetzt die Vikings ja 3 Wochen nacheinander als Spiel bei RTL Plus. Das heißt, ich habe auch, glaube ich, zu keinem Team so viele Notizen jetzt nach 4 Wochen in dieser Saison und so viel Preview-Arbeit auch gemacht zu keinem Team. Und das ist dieser Punkt, den ich einfach generell in beide Richtungen bei Minnesota sehe. Einerseits ist es wahnsinnig beeindruckend, wie sie es immer wieder schaffen. Das war gegen die Niners so, es war gegen die Texans so, es war gestern gegen die Packers so, sich früh in eine sehr, sehr gute Position zu bringen. Big Plays, sofort bestrafen, wenn der Gegner Fehler macht, Turnover macht, sofort einen Touchdown draus machen. Gestern das gleiche Thema. Du hast jetzt diese Drives angesprochen. Ein Drive, kurzes Feld nach einer Interception. Der vierte Touchdown dann quasi, war ja nur in der Red Zone. Wo haben sie dann den Ball gekriegt? An der 5 oder was, glaube ich, und an der 4. Irgendwie sowas. Also war letztlich dann ein Play, 4 Yards Touchdown, so mehr oder weniger. Das heißt, wir haben da schon diese. Also du siehst schon quasi, wo die, wie der Gegner oder wie der Spielverlauf Minnesota hier, ich will gar nicht sagen, in die Karten spielt, weil sie verdienen sich es ja auch dann letztlich, diese Turnover zu kreieren. Gleichzeitig auf der anderen Seite das Spiegelbild davon, was, wenn die Turnover und die Big Plays gegen sie laufen. Und das ist dann ja mehr und mehr passiert. Wir hatten diesen Muff Punt, der den Packers den Touchdown vor der Halbzeit noch gibt. Dann eben die Interception von Darnold, der Fumble, wo Darnold gar nicht, glaube ich, registriert, wo der Rusher herkommt. Also das waren die Big Plays dann in der zweiten Hälfte, die dann mehr Richtung Green Bay gegangen sind. Da gab es dann auch Big Plays in die andere Richtung. Aber das hat das Spiel dann wieder völlig geöffnet. Und das macht so ein bisschen schwer für mich noch, immer noch die Vikings auch mit 4-0 zu greifen. Weil auch in dem Spiel fand ich dieses Ballglück, was das Bouncing vom Ball angeht, sag ich mal, war auch da wieder früh bei den Vikings. Also diese Interception von Love, wo er Richtung Daubs wirft, Musgrave geht hoch, will den fangen, fälscht ihn ab, dadurch kann Daubs ihn nicht sichern und der Abpraller landet bei Griffin dann zur Interception. So ein Play, ich würde jetzt eigentlich sagen, so ein Play hast du halt nicht oft, aber solche Plays hatten die Vikings jetzt einige dieses Jahr. Und das soll gar nicht das Kleinreden, was Minnesota macht. Weil ich fand, das war auch hier wieder, sie forcieren zum Teil die Turnover, sie forcieren aber vor allem diese Plays, wo der Gegner in schlechte Umstände kommt. Und dann, sie nutzen jeden Fehler aus. Also wenn der Gegner Fehler macht, Gegner Turnover macht, eben solche Geschichten, sie bestrafen es fast immer mit einem Touchdown. Und ich fand auch den Gameplan sehr, sehr gut. Jair Alexander hat gefehlt bei den Packers. Das hat Green Bay natürlich eindimensionaler gemacht in Coverage. Der hatte einen sehr, sehr guten Start jetzt in die Saison. Hat auch dazu geführt, dass mehr Ressourcen Richtung Justin Jefferson geschoben werden mussten in Coverage. In der Folge waren eben andere Receiver offen. Und das hat Minnesota sehr gut ausgenutzt. Also ich glaube, ich hatte es irgendwann mal im Spiel gesagt, ich glaube, die ersten 8 Pässe von Darnold hatten 8 verschiedene Receiver. Und auch das wieder, das passt in dieses Thema. Wenn Minnesota irgendwo einen Vorteil findet, ob das jetzt ein Turnover ist, egal ob glücklich oder nicht, ob es ein Matchup ist, was für sie funktioniert, ob es der gegnerische Top-Corner ist, wie können wir das ausnutzen, ist, sie nutzen diese Vorlagen eben alle. Und das für sich ist, glaube ich, auch eine absolute Qualität von einem Team. Wie gesagt, zweite Hälfte war dann anders, auch das aber Teil irgendwo dieser Darnold-Saison, der jede Woche diese 2-3 Plays einfach hat, die mies sind, die Turnover sein müssten. Manchmal werden sie mehr bestraft, manchmal weniger. Hat er auch hier in dem Spiel direkt zum Start, ich glaube, es war sein erster oder zweiter Pass, kriegt Druck, geht nach außen, will noch Jefferson bedienen und wirft den Ball direkt zum Linebacker, der die Interception aber fallen lässt. Und ich glaube, 3 Plays später oder 4 Plays später haben sie ihren ersten Touchdown gemacht. Solche Sachen, im Moment laufen auch diese Kleinigkeiten sehr für die Vikings, aber ich will nicht dass das rüberkommt, dass die Vikings einfach Glück haben. Im Moment haben sie, finde ich, ein Stück weit Glück, was einige dieser Turnover angeht, aber sie machen auch das absolute Maximum draus.
Auf der anderen Seite, die Green Bay Packers hatten ihren sehr gut bezahlten Star-Quarterback zurück, Jordan Love. Und das ist ja eigentlich immer was Positives. Der wirkt ein bisschen rusty zu Beginn oder überfordert mit der Vikings-Defense, wie andere vor ihm auch schon. Ich meine, am Ende stehen da fast 400 Passing Yards, weil sie in der zweiten Halbzeit dann aufgewacht sind. 4 Touchdowns. 3 Interceptions auch, über einen hast du gerade schon gesprochen. Aber wie fandst du das Comeback von Jordan Love?
Also nach den ersten beiden Packers-Drives hatte ich echt Sorge um die Offense. Nicht jetzt nur vom Resultat her. Also das erste war, bewegen sie den Ball ja noch einigermaßen, aber verschießen eben das Field Goal. Auch das kommt halt mit dazu. Den Packers fehlen letztlich 6 Punkte, weil sie 2 Field Goals verschießen. Und dann die Interception beim zweiten Drive. Weniger das Ergebnis, sondern mehr, weil Love nicht in die Würfe richtig reingegangen ist. Also das hast du gesehen. Wir haben dann viele Wiederholungen davon auch gekriegt, wo er den Ball zum Wurf ansetzt und dann aber, wenn er in dem Moment, wo er wirft, wo du normalerweise siehst, ein Quarterback, wenn er eine saubere Plattform hat, dann tritt er richtig in den Wurf rein, Körper geht richtig rein, hat er halt nicht gemacht. Und das wurde besser, es blieb in Teilen ein Thema. Also Love hatte einige Bälle über das ganze Spiel verteilt, die zu früh runtergegangen sind, also wo die Flugkurve nicht so konstant blieb, wie man es eigentlich gewohnt ist, sondern der Ball ist, sozusagen die Nase vom Ball ist zu früh runter und dann hat es auch zu einigen Incompletions geführt. Aber ich fand, er hat sich gesteigert. Packers haben den Ball ja dann auch deutlich besser bewegt im Laufe des Spiels. Und das war einerseits positiv, andererseits kann man auch ein Stück weit davon oder einen Teil davon umdrehen für die Kritik, weil die Konstanz in der Offense hat mir dann doch deutlich gefehlt letztlich. Protection war nicht gut, ultra viel Druck, Run-Game war gut zu Beginn, dann relativ abgemeldet, klar, Gamescript-mäßig auch, dann letztlich hier ein Grund. Und Love wollte dann irgendwann zu sehr die Dinge erzwingen. Ich bin mir bei der dritten Interception immer noch nicht sicher, ich glaube, Wicks war es, zurückkommen müsste noch mehr, weil er vielleicht die Hot Route wäre gegen den Blitz. Aber gut, es war ein Spiel, in dem ich aus Packers Sicht ein paar positive Sachen immer noch mitnehme, auch offensiv. Es war extrem up and down. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es gab bisher in dieser Saison keine Offense, die so stark dann phasenweise den Ball bewegt hat, wie die Packers hier. Und jetzt müssen wir schauen mit Christian Watson. Das sah nicht gut aus, die Verletzung. Der wird wahrscheinlich erstmal fehlen. Ein klein wenig hatte ich das Gefühl, wie letztes Jahr früh in der Saison mit der Packers-Offense, dass nicht viel fehlt, um wieder richtig, richtig gut zu sein. Aber in dem Spiel hast du einfach gemerkt, dass noch ein paar Prozentpunkte fehlen bei Love, in der Offensive Line, in der Abstimmung auch im Passing-Game. Und das reicht dann eben nicht gegen die Vikings, weil dafür ist diese Defense einfach zu stark.
Ja, Dontavian Wicks, behalte ich im Auge, Adrian, behalte ich im Auge.
Es war ein wildes Spiel, also es war wirklich ein wildes Spiel. Mhm. Er hat ein paar Plays gemacht, er hat zwei Touchdowns gefangen.
Ja, einen davon hätte ich auch gefangen. Also,
Aber es war auch Teil, er hatte, glaube ich, einen Drop kann man Targets. Auf jeden Fall geben. Ja, ein oder zwei Drops.
Fünf Catches. Aber
er war halt bei mehreren dieser Love-Würfen auch das Target, wo der Ball in der Luft so ein bisschen abgefallen ist. Jaden Reed sieht im Moment wieder Nummer 1 Receiver dieser Offense aus.
Ja, die Packers können auf jeden Fall dann zurück in die Siegerspur finden, wenn sie gegen die Rams spielen. Und für die Vikings, da warten die New York Jets.
Mhm. In?
Gestern.
London.
In London, stimmt. Die gestern gegen die Broncos verloren haben. Wir sprechen jetzt aber noch über ein Spiel, das am Ende, ja, so lief wie die meisten Chiefs-Spiele. Denn am Ende gewinnen immer die Chiefs. Die stehen 4-0 und haben wieder keinen Millimeter mehr getan als notwendig. Lange sah es sogar danach aus, dass die Chargers zwar mit Justin Herbert, der ja angeschlagen war, aber ohne Offensive Tackles irgendwie mit einem guten Drive zum Start hier was holen können. Weil bei den Chiefs ist erstmal gar nicht zusammengelaufen. Mahomes hat erstmal Trevor Lawrence imitiert und ich glaube Travis Kelce 2 Meter für eine Interception überworfen. Und bei diesem Play nach der Interception will Mahomes den Chargers Defender tackeln und erwischt Rashee Rice am Knie. Für alle, die die Szene nicht gesehen haben, schaut sie euch nicht an. Nicht schön. Ich bin mir sehr sicher, der wird länger ausfallen.
Ja, alle Aussagen gingen auch. Also Andy Reid wurde in der Halbzeit gefragt, so hier gibt es irgendwelche Updates, da hat er gesagt, ja, nicht gut. Und jetzt auch nach dem Spiel. Reid hat gesagt, so, also sie warten natürlich die Untersuchung ab, aber sinngemäß hat er gesagt, sie gehen davon aus, dass ihnen die Diagnose nicht gefallen wird.
Das sah schon, also ich habe jetzt schon viele Kreuzbandrisse gesehen in meinem Job, in sämtlichen Sportarten. Ja, würde mich schon überraschen, wenn das keiner ist. Aber ich drücke natürlich die Daumen für Rashee Rice und für die Chiefs, weil gibt nicht mehr so viele Starting Receiver. Xavier Worthy, der einzige Verbliebene, mit dem man vor der Saison geplant hat. Und der war es tatsächlich auch dann, der die Chiefs wieder zurück ins Spiel gebracht hat, weil sie plötzlich eine handelsübliche Flyroute laufen konnten. Flyroute im Playbook wiedergefunden haben. Mhm. Ein tiefer Pass von Mahomes. Es soll noch Wunder geben, der perfekt geworfen ist und on point ankommt. Und das hat am Ende mit dazu geführt, dass sie dann doch noch mit 17-10 gewonnen haben. Sie machen genug, damit es am Ende für einen Sieg reicht.
Ja, so kann man sagen. Du hast jetzt ja vor allem auch die Ausfälle in der Chargers Offense angesprochen. Es war ja auch nicht so, als würden die Chiefs hier gegen eine Chargers Defense in Bestbesetzung spielen. Derwin James suspendiert, Joey Bosa hat nicht gespielt, Junior Colson hat nicht gespielt. Es bleibt das gleiche Thema mit dieser Offense und das wird jetzt noch mal eine Ecke schwieriger ohne Rashee Rice. Also ja, Worthy wollen wir nicht verschweigen. Das war mal endlich mal wieder so ein Play. Vor allem, ich fand es halt witzig, dass sie es da machen, wo ich eigentlich, also von der Coverage her gedacht hätte, ist jetzt gar nicht unbedingt so das ideale Play gegen diese Coverage, da jetzt tief zu gehen. Es war jetzt kein irgendwie Single High. Ich glaube, es war eine Cover 4 von den Chargers. Und Mahomes wirft ihn aber einfach über die Coverage drüber. Und ich denke mir so, natürlich das kannst du nicht 5-mal pro Spiel machen, aber ein paar Mal das einfach einstreuen. Und wenn Mahomes dann halt Worthy um 4 Yards überwirft oder was, ja, dann ist es halt so. Aber dass du zumindest mal die Defense auch in die Länge ziehst. Alles andere war halt wieder unglaublich zäh. Kareem Hunt, fand ich, hat dem Run-Game ein bisschen Leben gegeben. Aber der Pick von Mahomes, du hast schon gesagt. Und also deine Lawrence-Spitze, die geht natürlich nicht unbemerkt vorüber. Ehrlicherweise müssen wir da gar nicht kein Beispiel suchen. Mahomes wirft dieses Jahr regelmäßig solche blöden Dinger. Der hatte den Interception gegen die Bengals, wo er den Linebacker über die Mitte nicht sieht. Der hatte diesen Floater Richtung Endzone gegen die Falcons, den Justin Simmons abfängt. Hier kompletter Overthrow Richtung Kelce, der bei den Chargers landet. Also dann fumbled Steele wieder, wird de facto, glaube ich, gebencht danach. Ich habe ihn kaum noch gesehen dann. Wurde zumindest sehr stark dann rausrotiert. Also da passt halt wahnsinnig viel nicht. Und sie hatten, also dieses Worthy Play war ja letztlich auch ein Play Drive. Ansonsten hatten die Chiefs bis ins vierte Viertel einen Drive über mehr als 30 Yards. Und das war der Opening Drive, der mit dem Fumble geendet hat. Das waren minus 2, 9, 15, 29 Yards. Das waren die anderen Drives. Und jetzt ist eben wirklich die Frage, was passiert mit dieser Offense? Wir hatten nach dem Falcons-Spiel noch drüber gesprochen, wie man sieht, dass die Rolle von Rashee Rice eher immer größer wird, dass er sich in den Nummer-1-Receiver entwickelt, dass er mehr noch diese Rolle übernimmt, die Kelce früher hatte. Und Kelce hatte dann gestern ein statistisch gutes Spiel, aber also, ich weiß nicht, wie fandest du Kelce einfach nur optisch in dem Spiel?
Gar nicht groß anders.
Genau, glaube ich nämlich auch. Er hat halt einfach ein bisschen mehr Volume bekommen. Und ich glaube, Kelce ist nicht derjenige, der wo du jetzt sagst, naja gut, dann wird halt Kelce jetzt das Passing Game wieder tragen. Ich glaube, jetzt müssen sie wirklich was machen. Also Rice, jetzt gehen wir mal davon aus, das ist Season-Ending. Marquise Brown wird aller Voraussicht nach nicht zurückkommen dieses Jahr. Und Worthy, so sehr ich sage, wirft ihm halt ein paar tiefe Dinger zu. Er ist im Moment noch ein kompletter Boomer-Bust-Receiver. Und letztlich das, was wir beim Chiefs-Drive also beim Game-Winning-Drive dann quasi gesehen haben im vierten Viertel, das war mehr das, was ich jetzt von dieser Offense erwarte. Und das ist einfach mehr auch das Run-Game im Mittelpunkt. Und ich glaube, im Moment kann es nur so gehen. Aber ich habe halt echt Zweifel dran, dass Andy Reid das so spielen lässt.
Ja, also bei den Chiefs, wir werden die nächsten Wochen da noch mehrfach drüber sprechen und natürlich auch genau darauf achten, wie sie das jetzt versuchen zu lösen. Ich meine, wir haben schon über mögliche Trades gesprochen. Vielleicht wird man dann noch eben aktiv. Die Chiefs spielen jetzt dann nächste Woche gegen die Saints, dann gegen die 49ers. Also das sind schon gerade natürlich das Spiel gegen die 49ers. Das ist, ich glaube, dazwischen, haben sie noch eine Bye-Week dazwischen? Nee, haben sie nicht. Wird natürlich besonders interessant. Und bei den Chargers, ich meine, da kann man sich auch irgendwie, keine Ahnung, zwar Sorgen machen auf der einen Seite, gleichzeitig hast du die Ausfälle schon angesprochen, offensiv und defensiv. Ich meine, was willst du erwarten gegen eine, ich meine, die Chiefs Defense hält sie im Spiel aktuell und was willst du dann von den Chargers erwarten, die eben ohne zwei ihrer besten Offensive Linemen spielen, die eh wenig Playmaker in dieser Offense haben, dann dazu in der Defense noch Ausfälle. Was willst du mit den Chargers machen aktuell? Sie schlagen sich besser als
total.
Ich gedacht hätte.
Das war auch
oder ein was heißt, nicht als ich gedacht hätte, als du gedacht hättest, aber mit den Ausfällen auch als ich gedacht hätte.
Ja, das ist schon ein Takeaway aus dem Spiel. Und ich finde, das ist manchmal auch was du bei Teams einfach sehen willst. Früh unterm neuen Regime, in einem Neustart auch ein Stück weit. Wie präsentieren die sich aus einer mentalen Perspektive, aber das umfasst ja alles Mögliche. Ist das eine Defense, die kommt aufs Feld und du hast das Gefühl, da ist eine Energie da, oder ist es eine Defense, die lässt sich halt so ein bisschen durch die Gegend schieben? Ist es eine Defense, die auch schnell spielt? Und ich fand, da war gestern schon auch wieder viel Positives mit dabei. Die Offense, also ohne beide Tackles, hast du schon gesagt, das Ding ist ja, dieses Spiel war absolut da und es lag nicht nur daran, dass sie dann am Ende doch nochmal einen Touchdown zulassen, sondern die haben einfach zu viele Gelegenheiten ungenutzt gelassen, offensiv. Also es waren Strafen zum Teil, aber also nach der Mahomes Interception bekommen sie den Ball an der 20-Yard-Line der Chiefs und dann müssen sie nach zwei Strafen noch froh sein, dass sie von der 32-Yard-Line ein Field Goal kicken können. Also gehen ja 12 Yards zurück bei dem Drive. Dann haben sie zum Start in die zweite Hälfte das Field Goal, das war ein langes, 55 Yards, haben das aber vergeben. Der Turnover und Downs, klar, das ist was, worüber man dann im Nachgang auch nochmal mehr redet. Der beste Drive der Chargers in der zweiten Hälfte war das. Sie kommen an die gegnerische 3-Yard-Line, dann kriegen sie 4. und 1. Chris Jones kommt halt sofort innen durch. Herbert muss nach links ausweichen, da ist schon der nächste Verteidiger. Und dann wirft er eben quasi schon im Fallen noch Richtung Endzone, aber da kann keiner mehr rankommen. Herbert hatte einmal Interception-Glück, beziehungsweise vielleicht war es auch Quentin Johnston, der die falsche Route gelaufen ist, kurz nach dem langen Worthy-Touchdown. Aber die Chargers in meinen Augen hatten sogar noch mehr Chancen als auf der anderen Seite die Chiefs-Offense, um das mehr in die eigene Richtung zu kippen. Und das eben in einem Spiel, in dem Herbert unfassbar viel Druck gegen sich hatte und die Chargers den Ball nicht laufen konnten und sie ihre beiden Tackles halt nicht hatten, was da ja beides natürlich reinspielt. Deswegen eigentlich, also ich bin unterm Strich relativ positiv immer noch bei den Chargers, wo die jetzt nach 4 Spielen unter Harbaugh stehen.
Ja.
Und aus Chiefs-Sicht, es ist irgendwo auch eine Qualität, diese Spiele immer wieder zu gewinnen. Das muss man auch einfach sagen.
Ja.
Dann ist es halt wieder die Defensive Front. Die war auch entscheidend gegen die Falcons. Die war hier auch wieder total mitentscheidend. Aber wir haben letzte Woche kritisch über diese Offense gesprochen. Wir haben mehrfach schon auch in der Preview hatten wir die Chiefs, glaube ich, vorletzte Woche oder vor 2 Wochen mal da waren wir auch schon echt, da haben wir gesagt, Mahomes wirft den Ball halt kürzer als jeder andere Quarterback. Und diese Offense hat nicht so einen richtigen Rhythmus. Jetzt ist wirklich der Punkt, wo Andy Reid, denke ich, ein paar Sachen anders machen muss. Und dieses Thema, müssen sie was machen auf Receiver, das wird nicht weggehen.
Die Chargers könnten in ein paar Wochen auch wieder deutlich besser dastehen, wenn da ein paar Leute zurückkommen, möglicherweise. Mhm. Weil die haben ein Schedule, der sieht jetzt gar nicht so kompliziert aus mit den Broncos.
Ja.
Dann die Cardinals, Saints, okay, wird in der aktuellen Verfassung schwierig. Aber dann Browns, wo wir nicht wissen, wie die in ein paar Wochen aussehen. Titans.
Und sie haben
jetzt wieder schwerer, aber sie könnten jetzt auch so einen kleinen Mini-Run hinlegen.
Sie haben eben eine klare Identität. Und das mag ich immer, wenn du ein Team siehst. Ich meine, das ist keine Überraschung, wo die bei den Chargers liegt, dass sie eben gerade offensichtlich natürlich über den Run kommen wollen. Aber das gibt mir immer schon ein ganz gutes Gefühl, dass da zumindest, dass man auf einem guten Weg ist. Und jetzt gestern dann, Ladd McConkey hatte ein gutes Spiel. Auch auf solche Spieler schaut man da natürlich auch. Können irgendwelche von den jungen Spielern, von den Rookies, können die noch mehr einen Impact machen? Ich hatte Joe Alt vor 2 Wochen schon mal hervorgehoben als Rookie der Woche, der einen sehr, sehr guten Start in seiner NFL-Karriere insgesamt hatte. Also da ist schon viel Positives bei den Chargers. Und so ein Spiel gestern zu verlieren, ist ärgerlich. Aber im Big Picture gehe ich mehr aus dem Spiel raus und mache mir Sorgen um die Chiefs, ehrlich gesagt.
Kommen wir zu den weiteren Ergebnissen. Die Falcons haben last second mit einem 58-Yard-Field-Goal zum 26-24 Sieg gegen die Saints. Der Satz hat vorne bis hinten keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall haben sie gewonnen.
Es macht auch keinen Sinn, dass die Falcons das Spiel gewonnen haben, weil die Falcons haben 26 Punkte gemacht, ohne einen offensiven Touchdown. Das ist ein völlig wildes Spiel.
Alleine schon, ich glaube, es ging los mit diesem Muffed-Punt-Touchdown.
Sie hatten den Muffed-Punt-Touchdown, genau. Mhm. Sie hatten den Pick 6 bei diesem Screen, den sie zurücktragen zum Touchdown. Das waren ihre einzigen beiden Touchdowns, der Rest waren Field Goals. Ja, aber ist ein Spiel, ganz ehrlich, wir werden über die Falcons am Donnerstag reden, weil die spielen, meine ich, Donnerstag gegen die Bucks. Das ist ein Spiel, das Atlanta verlieren müsste. Und das mich jetzt eher, das hat mich eher positiver zu den Saints gemacht als zu den Falcons.
Ja, und gleichzeitig haben die Saints das auch verschenkt.
Die Saints haben es weggeworfen, absolut.
Dementsprechend bitter gelaufen aus Saints Sicht. Dann die Bears Defense hat die Rams geschlagen mit 24-18. Joe Flacco musste für Anthony Richardson reinkommen, der sich an der Hüfte verletzt hat. Was auch immer sich die Coaches dabei gedacht haben, den an der Hüfte angeschlagenen Richardson wieder reinzubringen ins Spiel und direkt laufen zu lassen.
Also, das ist wirklich
eine der weirdesten Play-Call-Entscheidungen, die ich je gesehen habe, glaube ich.
Das ist wie, die Rams hatten das doch, wann war das denn, vor 2 Jahren, als Stafford verletzt war oder letztes Jahr oder angeschlagen war und sie ihn dann an der Goal-Line irgendwie wollte, so ein Trick-Play, wo er den Ball fangen sollte, irgendwie solche, also keine Ahnung, was da los war.
Auf jeden Fall hat Joe Flacco das Spiel gewonnen für die Colts gegen die Steelers mit 27-24. Die Broncos Defense schlägt im Regen die Jets, im Regen von New York bzw. New Jersey. 10-9, tolles Spiel gewesen. Mhm. Die Bucks sind das in meinen Augen am schwierigsten einzuschätzende Team der Liga, weil die haben deutlich gewonnen mit 33-16 gegen die Eagles. Mhm. Die Bengals gewinnen ohne Defense gegen die Panthers mit 34-24. Die Commanders gewinnen mit Jaden Daniels. Und wie? Sie dominieren die Cardinals mit 42-14. Und die Raiders gewinnen gegen die Browns mit 20-16. Wir haben noch 2 Spiele offen. 2 Monday Night Games. Das erste startet um 1.30 Uhr deutscher Zeit. Die Miami Dolphins empfangen die Tennessee Titans. Die Titans kommen jetzt aus 3 Niederlagen in 3 Spielen. Die Dolphins kommen aus 2 Niederlagen in Folge. Tyler Huntley wird starten für die Dolphins. Mhm. Also wir sprechen von einem Monday-Night-Game, Tyler Huntley gegen Will Levis. Das ist natürlich, da ist die Vorfreude groß. Wir müssen aber über Tyler Huntley sprechen, weil haben wir schon lange nicht mehr so richtig als Starter gesehen. Letztes Jahr, ich glaube Woche 18 war das ein Spiel als Starter, davor 2022 ein paar Mal Lamar Jackson ersetzt. Als Passer kann man da, glaube ich, nicht wahnsinnig viel erwarten. Bin gespannt, was Mike McDaniel da rausholt. Mhm. Ja, eigentlich einer quarterback-freundlichen Offense. Gleichzeitig Wie viel Protection bekommst du, ist immer die Frage. Aber er ist ja ein solider Runner.
Ja.
Geht da was auf diesem Weg für die Dolphins-Offense?
Das ist genau der Gedankengang. Also die Dolphins, die haben ja letzte Woche schon ohne Tua gespielt und die Offense war einfach nicht funktional gegen Seattle. Skylar Thompson war bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck, hat bei diesen 12 Dropbacks 3 Pässe für 11 Yards angebracht, wurde 5-mal gesackt. Dann auch, hat sich dann natürlich auch verletzt und da war dann relativ schnell klar, dass da was anders gemacht werden muss. Und ich glaube auch nicht, dass Huntley jetzt im Passing Game wahnsinnig viel mehr gibt, aber er hat eine gewisse Mobilität und ich denke, das werden wir hier auch als Faktor sehen, weil sie können jetzt keinen Pocket-Passer da reinstellen. Wir haben vorletzte Woche in der Story der Woche über Miami gesprochen und wir hatten das Thema auch im Q&A nochmal kurz. Diese Offensive Line ist einfach nicht funktional und das war jetzt nicht das größte Problem gegen Seattle, aber es gibt ihnen halt auch überhaupt keine Baseline. Terron Armstead fällt heute aus, der wird nicht spielen. Also da wird es dann noch mal schwieriger. Gleichzeitig Titans, vermutlich kein Jeffrey Simmons. Der ist offiziell doubtful mit seiner Ellbogenverletzung. Das macht es ein bisschen leichter, aber Tavondre Sweat spielt bisher ziemlich gut. Die Edge-Rusher sind physisch und ich glaube, gegen diese Version der Dolphins-Offense kann das schon reichen. Der Faktor Huntley-Quarterback-Run-Game, das ist eigentlich die mit Abstand, also auf der Seite des Balls, die mit Abstand interessanteste Storyline. Wir haben die Titans gerade gesehen, letzte Woche gegen die Packers, gegen Malik Willis und haben da fast 200 Rushing Yards zugelassen, 73 von Malik Willis mit so einer Option-Rushing-Offense. Ich glaube, das werden wir hier von den Dolphins auch bekommen und dann idealerweise 2-3 Bomben auf Waddle und Hill und hoffen, dass das reicht.
Ja, die Hoffnung ist ja berechtigt, dass das reicht, weil Will Levis auf der anderen Seite, das ist Mr. Hot and Cold bisher in dieser Saison und es wurde immer weniger hot zuletzt, finde ich. Und das Run-Game war auch alles andere als hot gegen die Packers. Das war nicht gut. Und ich frage mich halt, selbst wenn man die Dolphins Offense einigermaßen kontrolliert und Huntley vor Probleme stellt, die müssen halt erstmal selber mehr Punkte machen.
Ja, also Will Levis, er ist auf dem Weg, so eine Art Jameis Winston zu werden.
Ja, aber dafür nicht die gute Version.
Nee, ja.
Aktuell ja, zumindest.
Genau. Also die wilden Plays, diese wilden Turnover auch, das ist halt schon heftig. Hat sie jetzt auch mindestens ein, vielleicht zwei Spiele gekostet. Das Packers-Spiel, also er wirft halt wieder 2 Picks. Er ist inkonstant in seinen Reads. Er ist inkonstant im Pocket-Management. Aber es gibt dann diese Momente, und das ist nicht nur irgendwie physisches Armtalent, der wirft den Ball 60 Yards oder sowas, sondern es gibt immer diese Momente von ihm, fand ich, in eigentlich jedem Spiel, wo er als Passer schnell spielt, zum richtigen Read kommt, teilweise dann auch einen schwierigen Wurf anbringt. Also er teast einen immer so ein bisschen und dann reißt er es wieder ein. Und das ist relevant für dieses Matchup, weil gegen dieses Dolphins-Team, das jetzt gehen wir mal davon aus, offensiv nicht wahnsinnig viel zustande bringen wird, der gefährlichste Weg aus Titans-Sicht, um dieses Spiel zu verlieren und 0-4 zu gehen, ist eben, wenn man sich selber in den Fuß schießt und das Spiel wegwirft. Die Gefahr gibt's einfach mit Will Levis. Das haben wir jetzt dieses Jahr schon zu oft gesehen. Zweitgrößte Gefahr sehe ich tatsächlich im Matchup Titans Offensive Line gegen Miamis Pass Rush. Weil Miamis Pass Rush ist bisher ein kleiner Lichtblick. Sie kriegen sowohl innen von Sealer und als auch Calais Campbell, als auch außen von Phillips und Chop Robinson kriegen sie Druck. Phillips ist definitiv noch nicht auf seinem gewohnten Level, aber die Titans Offensive Line ist auch noch nicht da, wo man sie vielleicht irgendwann mal erhofft. Und gerade die rechte Seite ist echt ein Problem. Also da sollte was für Miami gehen.
So wie in Österreich. Dann um 2.15 Uhr das Topspiel. 2-1 Lions empfangen die 3-0 Seahawks. Vor der Saison hätte ich gesagt, die Lions sind hier haushoher Favorit. Die Seahawks bisher zwar nicht gegen die stärksten Gegner, aber dafür sehr überzeugend, ungeschlagen aktuell. Und ich habe es ja in der Folge am Donnerstag schon gesagt, für die Defense waren das eher leichtere Aufgaben bisher. Ja, und das wird hier schwieriger. Und es fallen auch noch einige Leute in der Defense aus. Byron Murphy, Leonard Williams, Uchenna Nwosu, Boye Mafe, alle out. Das sind wichtige, wichtige Spieler in der Front allen voran. Ja. Und die Lions Offense hat was wieder gut zu machen.
Also du kannst halt argumentieren, es sind ihre 4 besten Spieler einfach in dieser Front, die da halt ausfallen. Und das gegen diese Offensive Line, die auch angeschlagen ist. Frank Ragnow ist raus, der Center, der wird nicht spielen heute. Aber ja, also das ist natürlich schon ein Brett. Und ich bleib dabei, das Passing Game der Lions gefällt mir nicht. Die Konstanz ist bisher nicht da, die Big Plays sind echt überschaubar. Und damit meine ich, ja, einerseits die Shot Plays, das haben sie ein paar Mal getroffen. Aber Goff hat bisher auch nur 3 Completions über 20 plus Air Yards. Es ist vor allem das Intermediate-Passing-Game. Und das ist der Bereich des Feldes, über den ich in der Offseason gesprochen hatte, als es um die Josh Reynolds-Rolle ging und darum, wie sie die besetzen, weil Jameson Williams einfach ein anderer Receiver-Typ ist. Also was Reynolds ja ganz viel gemacht hat, sind diese 12, 15 Yards, Inbreaker, viele First Downs, toughe Catches über die Mitte. Letztes Jahr war Jared Goff einer der besten Intermediate-Passer in der NFL. Dieses Jahr bisher ist einer der schlechtesten. Der hat jetzt schon so viele Interceptions und Turnover-worthy Plays in dieser 10 bis 19 Yard-Range wie in der gesamten vergangenen Saison. Ihnen fehlt hier ein Ballwinner. Sie schaffen es aber auch nicht, finde ich, bisher Sam LaPorta wieder gescheit einzubinden. Der ist natürlich jetzt auch angeschlagen. Und dann hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das in Kombination dann damit, dass die Seahawks bestimmt versuchen werden, diese Protection Plan in der Lions zu testen, ohne Frank Ragnow. Aber mit quasi Backups in der gesamten Defensive Line weiß ich nicht, wie groß das ein Faktor ist. Und dann ist es halt immer die andere Frage bei Detroit, schafft es der Gegner überhaupt, sie aus ihrer Komfortzone rauszuholen? Und das ist das, was ja letzte Woche gegen Arizona passiert ist, dass die Cardinals zwar den Pass ganz gut verteidigt haben, aber die Lions immer, wenn sie es gebraucht haben, eigentlich aufs Run-Game gehen konnten und dann auch sehr, sehr viele positive Plays daraus geholt haben. Das erwarte ich ja auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Seahawks werden Jared Goff ein paar Probleme bereiten. Mike McDonald Defense, der wird ihm ein paar Mal versuchen zu locken. Vielleicht kriegt er ein, zwei Turnover bei diesem Bell über die Mitte, wenn dann irgendwer unerwartet sich da in Coverage droppt oder unerwartet auf einmal der Safety dasteht. Da haben die Cardinals letzte Woche auch eine Interception gekriegt gegen Goff. Aber ich denke, ähnliches Problem für die Seahawks, dass ich nicht weiß, wie sie mit diesem Lazarett den Run hier stoppen wollen.
Robert Woods, wenn der noch was in sich hat, vielleicht einer für die Lions. Die Seahawks Offense, die hat es tatsächlich gar nicht so leicht bisher. Also wenn man da auf die Stärke der Gegner schaut und haben sich trotzdem echt gut behauptet. Und die Lions Defense kann ich persönlich noch nicht so richtig greifen. Wird eigentlich für beide Seiten ein ganz guter Gradmesser.
Ja, die Lions, sie versuchen ja jetzt ihren Stil so zu spielen, wie sie auch in der Offseason, was wir alle vermutet haben in der Offseason, wie sie auch die Offseason angegangen sind. Also sie spielen mehr Man-Coverage als jede andere Defense in der NFL. Das war das, wovon wir ausgegangen sind. Das war das, was wir in Teilen letztes Jahr auch schon gesehen haben. Kein Team spielt mehr Man. Die Lions haben die dritthöchste Quote Middle-of-the-Field-Closed-Coverages, also Single-High-Coverages. Erfolge sind halt überschaubar bisher. Platz 20 in Dropback-EPA, Platz 22 in Success-Rate gegen den Pass. Sie kriegen viel vom Pass-Rush, vor allem von Aiden Hutchinson, der jetzt dann noch mehr im Fokus steht, weil Marcus Davenport sich ja wieder verletzt hat und den Rest der Saison verpassen wird. Und da ist eben halt auch wieder das Matchup sehr, sehr gut für Detroit. Die Lions haben dieses Jahr ein Stück weit Glück gehabt, was gegnerische Offensive Tackles angeht. Allen voran Aiden Hutchinson hat da sehr, sehr viel Glück gehabt. Das soll nichts von ihm wegnehmen. Er ist ein sehr guter Spieler, aber er hatte in Woche 1 einen Backup-Right-Tackle gegen die Rams. Er hatte gegen die Buccaneers einen Backup-Right-Tackle. Er hatte gegen die Cardinals den dritten und vierten Right-Tackle. Und er kriegt hier einen Backup-Right-Tackle gegen die Seahawks. Das heißt, das ist ein Matchup, was relativ klar für Seattle, für Detroit laufen sollte. Deswegen wird viel auf Geno und dieses Passing-Game ankommen. Also die Seahawks, das Run-Game ist bisher nicht wirklich da. Kenneth Walker kommt zurück, immerhin. Aber Geno wird wahrscheinlich viel aus schwierigen Pockets machen müssen in dem Spiel. Und dann, wenn sie da das gemanagt kriegen, die Feuerkraft, um diese Secondary zu attackieren, die haben sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Coverage ist bisher nicht sattelfest. Sie bieten dir viel Man-Coverage an. Seattle kann das absolut schlagen. Aber sie müssen eben halbwegs an der Offensive Line standhalten.
Ja, Jackson Smith und Jigba darf leider nur einen Pass für 0 Yards fangen. Weil sonst verliere ich das Duell in der Hörerliga.
Ja, ich glaube, das wirst du verlieren, ja.
Möglich. Gut möglich, dass ich das verliere. Aber wer weiß, was passiert. Ich meine, ja. Mark Andrews hatte auch keinen Catch.
Das ist korrekt. Ich glaube, hier, die Seahawks sind eine der besten Offenses. Das war noch der letzte Punkt hier, den ich habe. Sind eine der besten Offenses, wenn es darum geht, bei Early Down neue First Downs zu kreieren. Also vor allem bei First Down ist fast keine Offense besser darin, neue First Downs zu kreieren. Und das ist natürlich ein guter Weg, um die Lions defensiv vielleicht ein bisschen eindimensional zu halten.
Das war Moon Talk für heute. Das war beinahe Woche Nummer 4. Viel Spaß mit den Spielen für alle, die so irre sind und sich das heute Nacht live anschauen. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder mit der Preview auf Woche Nummer 5. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.